Termine. Deswegen würden wir direkt mit der Fragerunde einsteigen und Sie sind frei, Ihre Fragen zu stellen. Herr Nübel?
Ja, letztes Mal keine Obmannhunde gehabt, haben eine Frage zu der letzten Sitzung. Herr Filius, Herr Dr. Weihrauch und Herr Weinmann, als Abgeordnete mit innenpolitischer Affinität und vor allem als Juristen dürfen Sie ja ganz sicher Kenntnis haben, was die Aktenpraxis in Ermittlungsverfahren angeht. Daher die Frage, wie bewerten Sie denn, vor allem was die Authentizität angeht, die hier formulierte BKA-Darstellung, wonach a. auch irrelevante Daten an Europol gegeben wurden und b. dass die fraglichen Mobilnummern für Sie nicht mehr rekonstruierbar sind, das heißt auch in anderen Akten und Akten per se nicht mehr auffindbar sind. Wie bewerten Sie dieses?
Ja, Herr Nübel, es ist ein bisschen kryptisch für mich jetzt nochmal gewesen, was Sie dann nochmals alles gefragt haben. Also auf der einen Seite sind natürlich auch Fristen ja am Laufen. Also wir haben natürlich den gesamten Prozess über eine sehr, sehr lange Zeit ja dann auch gehabt, wo wir dann erst einmal sehen, was an Informationen und an Datenmaterial gekommen ist. Also wenn Sie gerade auch den Fall, der mich natürlich heute besonders beschäftigt hat, also der, was der Herr Dürr ja berichtet hat, hat er ja gesagt, es sind an die 70.000 entsprechende Treffer und andere Bewertungen dann halt auch vorliegend gewesen und dass er dann hier Kreuztreffer festgestellt hat, die ich natürlich auch sage, in dem Zusammenhang hätte man diesen anders nachgehen müssen, ist gar keine Frage. Das hat auch der Herr Dürr mir heute auch zugesichert, dass also das, was dann nochmals möglich wäre, was jetzt gerade die Situation in Laichingen darstellt mit der Soko Blume, dass hier ein Kreuztreffer festgestellt worden ist mit der Frühlingsstraße in Zwickau und auch wohl noch 2004 entsprechende Treffer vorgelegen haben, dem werden Sie entsprechend nachgehen. Aber es ist natürlich eine Vielzahl an Datenmaterial, was da dabei ist. Ihnen ging es aber jetzt mehr um die Frage, dass dort nicht...
Ich kann es nochmal präzisieren, eins ist für authentisch die Aussage des BKA-Zeugen, den Sie ja hier vermutet haben, a, dass im Falle dieser Fahrzeugnummern, was jetzt die EGZ angeht, auch irrelevante Daten an Europol gegeben wird. Also wir wissen ja, dass die Kreuztreffer bei Europol aufgeschlagen waren und die Darstellung des BKA geht ja dahin, versuchsweise zu sagen, die Nummer, um die es hier geht, hatte keine Relevanz, wurde aber dennoch an Europol gegeben. Das war die Frage ganz konkret, ob Sie das für authentisch halten. Genauso ist die Frage, heißt es für authentisch die Aussage, dass sämtliche fraglichen Mobilnummern nicht mehr rekonstruierbar sind. Das heißt, Sie als Juristen wissen doch, dass es ja nicht nur einen Aktensatz oder einen Datenbestand gibt, sondern mehrere. Deshalb ist ganz klar die Frage, ist diese BKA-Darstellung für Sie authentisch, ist sie schlüssig, ist sie Ihrer Realität als Juristen entsprechend oder halten Sie die Darstellung für defizitär?
Ich habe es ja vorher nochmal erwähnt, es gibt ja entsprechende Vorgaben, also was Löschung und anderes dann halt auch gibt, wo man dann etwas nicht mehr letztendlich dann rekonstruieren kann. Also so habe ich das verstanden. Ich glaube nicht, dass jetzt hier Unterlagen bewusst zurückgehalten werden, weil den Eindruck habe ich jetzt, dass Sie dann denken, es wäre da nicht eine Offenheit vorliegend.
Ich glaube, retrospektiv ist man immer schlauer, welche Daten man hätte vielleicht frühzeitig sichern sollen. Klar ist allerdings, dass es insbesondere bei Mobiltelefonen eben doch nur diesen einen Datensatz gibt, nach meiner technischen Kenntnis, dass eben das Unternehmen, das Mobilfunkunternehmen entsprechend auch nach gesetzlichen Vorgaben gehalten ist, zu löschen. Und nach meinem Verständnis wurde diesem auch so gehandhabt. Natürlich hätte es, und das war auch Thema in dem letzten Untersuchungsausschuss, wäre es wünschenswert gewesen, wenn man frühzeitig auch die anderen Daten gesichert hätte. Und natürlich hätte man dann vielleicht die ein oder andere Frage, die wir uns heute stellen, leichter beantworten können.
Ja? Ja. Aus meiner juristischen Praxis kann ich dazu wenig sagen, weil ich Wirtschaftsanwalt bin und da haben wir wenig mit Löschung von Daten zu tun. Aber generell gefragt ist es genau der Punkt. Wir haben gesetzliche Vorgaben, was die Aufbewahrungsfristen angeht, auch gerade was die Telekommunikationsdaten angeht, ist ja auch mal wieder ein heißes Thema. Stichwort auch Vorratsdatenspeicherung. Und wenn die Löschung im Prinzip innerhalb dieser gesetzlichen Fristen erfolgt, dann ist das kein Vergehen in Anführungszeichen von denjenigen, die dann löschen, sondern dann sind die Fristen gegebenenfalls zu kurz. Also das ist eine Frage, die man dann aber auf dem Gesetzgebungswege zu klären hat. Und an der Stelle muss ich sagen, ich gehe davon aus, dass das BKA, die Bundesbeamten an der Stelle, uns das, was wir brauchen, zur Verfügung stellen. Das ist mein Anspruch, den ich an das BKA habe. Wenn man uns sagt, dass Dinge gelöscht worden sind, weil es die gesetzlichen Fristen erfordern, dann habe ich das erstmal so hinzunehmen. Also dann kann ich daraus keinen Vorwurf gegenüber der Bundesbehörde formulieren, sondern das ist dann eine Frage wiederum, ob wir die gesetzlichen Fristen entsprechend verschieben. Aber das ist Diskussion, die man hier nicht im Untersuchungsausschuss führen kann.
Ja, ich würde gerne auch was dazu sagen. Wir haben ja heute dann den Antrag gestellt, nochmal Protokolle, Überwachungsprotokolle einzusehen in Bezug auf die Sauerlandgruppenaktivitäten, also ganz speziell zu diesen Mobilfunknummern, weil ja der Herr Kiefer glaubt, sich erinnern zu können, dass in einem dieser Protokolle eben Bezug genommen wird auf die Telefonnummern. Also diesen Antrag haben wir heute erst nochmal eingebracht und den wollen wir dann besprechen bei der nächsten Sitzung. Also er behauptete, Herr Kiefer, es gäbe da Unterlagen dazu, wo man noch was herausnehmen kann. Also deshalb haben wir den Antrag heute nochmal gestellt und dann müssen wir mal sehen.
Herr Sever-Kumara.
Noch eine Frage zu einem anderen Fall. Heute Vormittag Laichingen. Da sind ja jetzt neue Spuren oder Erkenntnisse aufgetaucht durch die Kreuztreffer, auch wieder Kreuztreffer nach Köln und in die Frühlingsstraße. Wie wird der Ausschuss jetzt damit umgehen? Wird das noch weiter verfolgt oder wird das jetzt einfach komplett abgegeben an die Ermittlungsbehörde?
Das an alle gerichtet?
Erstmal Herr Filius.
Ja, ich habe, wie gesagt, im Anschluss, und der Herr Durr hat es aber auch in der öffentlichen Sitzung dann halt auch bekannt gegeben, dass er letztendlich diesen aufgeworfenen Fragen nochmals nachgehen wird. Und davon gehe ich aus, dass dann auch eine entsprechende Rückäußerung von ihm, was jetzt diese zwei Treffer dann halt auch angeht, dem Ausschuss dann auch entsprechend dann auch zugehen wird. Also so ist es dann noch nicht erledigt mit dieser Vernehmung jetzt des Herrn Durr, sondern da werden wir sicherlich auf den Rücklauf jetzt dann halt auch warten.
Das heißt, es kann sein, dass er nochmal vorgeladen wird.
Das muss man sehen. Also wie gesagt, solange Beweisaufnahme nicht geschlossen ist, kann alles in den Bereichen natürlich möglich sein.
Also zuerst muss man mal feststellen, das wissen wir nicht, ob wir das in unseren Akten haben, ob die Frau vielleicht da oder derjenige, der in Zwickau telefoniert hat, vernommen wurde. Weiß ich nicht. Wenn nicht, dann ist das, was der Herr Filius angemahnt hat. Dann muss man sehen, ob sie es machen. Und dann ist die Frage, wenn sie es nicht machen, was macht der Ausschuss? So ist die Reihung bisher. Nehme ich mal zur Kenntnis, dass diese Untersuchung, die der Herr Dürr jetzt dem Herrn Filius gegenüber zugesagt hat, dass wir die dann bekommen werden. Wir werden uns natürlich dann, entweder der Filius oder der Ausschuss, irgendwann darum kümmern, was dann da geschehen ist mit dieser Zusage.
Ja, der Herr Dürr hat uns gegenüber auch noch mal erklärt, dass er auch dieser von Herrn Stauch angeregten Spur noch mal nachgeht und diese Projektile vergleicht mit, also dieses Attentat da in Frankreich mit dem von Laichingen.
Das waren ja unterschiedliche Kaliber, oder? 9 mm und
7,6. Also so hat er es jetzt wohl gesagt, die wollen der Sache wohl in dieser Richtung auch noch mal nachgehen. Das hat er, das ist die Information, die ich bekommen habe.
Möchte noch jemand? Dann Herr Moser, bitte.
Ich habe zunächst eine Frage zu dieser Streifenwagenspur und dann nachher will ich eine Frage stellen zum letzten Zeugen Christian Kapke. Also Sie haben jetzt zum zweiten Mal diese ungeklärte Spur von gesehenen Polizeifahrzeugen thematisiert im Ausschuss. Heute mit dem ersten Leiter der SOKO. Und es gibt offensichtliche Widersprüche, die der Zeuge so akzeptiert, so stehen lässt. Die Frage ist, wie Sie denn damit umgehen, also mit welcher Strategie Sie jetzt an diese Spur rangehen, die Sie ja offensichtlich so ernst nehmen, dass Sie jetzt zweimal Zeugen befragt haben, oder ob Sie es auch bei diesen Widersprüchen bestehen lassen. Also eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, diese Zeugen zu vernehmen, die die Streifenwagen gesehen haben. Sie haben, Herr Drexler, Sie haben ja von zwei wichtigen, detaillierten Zeugenaussagen gesprochen. Es gibt drei wichtige.
Es gibt fünf insgesamt.
Insgesamt fünf, aber drei, die detailliert sozusagen Streifenwagen gesehen haben. Wie gehen Sie denn damit?
Wie immer im Ausschuss, wenn wir bei der nächsten Sitzung die Protokolle haben und nochmal nachlesen können, was der Herr Huber gesagt hat, in aller Ruhe, das dann vergleichen mit dem, was schon im ersten Ausschuss gesagt wurde, dann müssen die Fraktionen dazukommen zu sagen, okay, wir brauchen da noch jemand, oder sie sagen, diese Zeugenaussagen, die uns ja vorliegen, der Zeugen, die wir heute auch angesprochen haben, die werden dann verglichen mit dem, was der Herr Huber heute nochmal gesagt hat. Und da gibt es ja zwei Blöcke. Der eine Block ist der ab 11.30 Uhr, sage ich mal. Also waren sie vorher schon mal auf den Theresienwiesen. Und das zweite ist dann diese Geschichte 13.35 Uhr aufwärts. Das sind zwei Blöcke. So. Und da muss man dann hinschauen, mit der Aussage Huber zu vergleichen, ob da dann noch was übrig bleibt oder ob man sich dem Herrn Huber anschließt oder ob man sagt, nein, da gibt es noch Unstimmigkeiten, wir holen uns noch den ein oder anderen Zeugen. Aber das muss der Ausschuss halt in der nächsten Sitzung erst entscheiden, wenn das Protokoll da ist. Also wir machen das jetzt nie aufgrund dieser Geschichte, sondern das muss man sehr genau vergleichen.
Möchte noch jemand...
Ich will vielleicht noch eine Bemerkung zu dem Herrn Huber machen. Er hat ja gesagt, es wird möglicherweise offen bleiben. Es ist ein Trugschluss anzunehmen, dass man einen Tag zu 100% rekonstruieren kann. Das geht eben einfach nicht. Und ich habe den Eindruck, dass wir heute keine weiteren verwertbaren Erkenntnisse aus seinem Munde gehört haben. Und es wird so bleiben. Und damit müssen wir uns abfinden. Also diese Zeugenaussagen, die wir haben, hat er darauf hingewiesen, es kann ein Irrtum sein, es kann sein, dass man sich in der Zeit vertan hat, es kann sein, dass man sich in der Stellung vertan hat. Ich halte es für durchaus möglich, dass das eine Auto da stand und dass die dann möglicherweise, aus welchen Gründen auch immer, an das Trafohäuschen gefahren sind. Es ist dasselbe Fahrzeug, es ist zu unterschiedlichen Zeiten passiert. Das ist einfach so. Also wir können, glaube ich, hier nicht die Vorstellung haben, dass wir alles so rekonstruieren können, wie das vielleicht bei dem Bauplan ist. Da darf kein Zentimeter fehlen. Das wird hier nicht möglich sein, muss man einfach offen sagen.
Eine kleine Ergänzung dazu. Er hat ja auch auf Nachfrage gesagt, es wäre insgesamt schlüssig gewesen. Also es gab natürlich Ausfransung, so sagt er, weil es ja Zeugenaussagen sind, die quasi nicht kompatibel dann halt sind. Aber in der Gesamtschau, hat er gesagt, wäre letztendlich es feststellbar gewesen, wo und wie sich das Fahrzeug in, sage ich mal, nicht in der Gänze, aber in der Grundanlage dann halt auch bewegt hat. Er hat ja gesagt, es mag sein, dass man zum Beispiel auf Theresienwiese auf der rechten Seite sich mal kurze Zeit aufgehalten hat. Möglicherweise ist auch die Verlagerung Richtung Trafohäuschen dem Wetter geschuldet gewesen. Es war ja an dem Tag sehr sonnig.
Genau.
Dass man in die Beschattung hineingegangen ist, das hat er ja alles gesagt. Aber ich räume natürlich ein, dass die Zeugenaussagen ein anderes Bild in dieser Konstellation mitgeben. Aber ich sage aus der Ausfranzung, weil man natürlich dann wieder sagt, andere bestätigen ja wieder, wie die Fahrzeuge dann wieder so anderweitig gestanden haben. Und das hat er letztendlich nochmals deutlich gesagt, dass in der Gesamtschau es ein schlüssiges Bild sei.
Sie könnten ja die Zeugen jetzt befragen.
Aber da wird man ja wahrscheinlich kein anderes Ergebnis in dieser Situation dann halt auch bekommen. Weil wir haben ja jetzt quasi ja schon auch ihn nochmals gehört in der ganzen Sache. Aber selbstverständlich sind wir ja noch mit der Beweisaufnahme noch nicht am Ende.
Herr Weihrauch, Herr Weimann.
Ja, also dem möchte ich auch nicht vorgreifen, unsere Entscheidung in dieser Frage. Nur, die Zeugen wurden ja befragt. Und sie wurden ja von ihm auch als glaubwürdig tituliert, was ja interessant war. Das war ja auch nochmal meine Frage, einfach nochmal zu gucken. Und er sagt, es gibt Zeugen, die sind nicht glaubwürdig, aber so habe ich ihn verstanden, dass die Zeugen, um die es heute ging, dass die durchaus glaubwürdig sind und auch, dass die Aussagen glaubhaft sind. Mhm. Und an der Stelle genau der Punkt. Also ich habe ihn ja dann extra nochmal gefragt, das war ja die Frage zu sagen, selbst wenn man die Aussagen der Zeugen als glaubwürdig bezeichnet, als zutreffend annimmt, konterkariert sie aber nicht die These der Ermittler bezüglich des Tathergangs. Also das war ja nochmal der interessante Punkt, zu sagen, also die sehe ich ja nicht zwingend konträr eben zu diesem Ermittlungsansatz. Was ich ein bisschen schwierig fand, aber das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass es hier offenbar um 3600 Spuren ging, aber ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft, muss ich sagen, auch auf die Fragen hin, ob ein Phantombild bei Herrn Knoblauch in diesem konkreten Fall, ob ein Phantombild gemacht wurde, wo er sagte, ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, beziehungsweise dann später hat er irgendwie gesagt, naja, weiß nicht, ob die Spuren ausgereicht haben. Da hätte ich mir einfach gewünscht, dass er das gewusst hätte. Also, dass er sagt, an der Stelle, das ist so ein spezieller Punkt mit den Streifenwagen, gerade weil auch heute das ja im Prinzip Gegenstand der Beweisaufnahme war, dass er da in irgendeiner Form ein bisschen mehr sagt, dass man sagen kann, ja, es gab ein Phantombild oder nicht. Weil dann hätte man sagen können, wenn es eins gegeben hätte, hätten wir uns das nochmal angeguckt. Ne? Das ist so ein Punkt, wo man vielleicht im Nachgang auch nochmal gucken muss. Und das zweite war, wo ich auch nochmal nachgehakt habe, wo er gesagt hat, eine Ermittlungsgruppe, eine Spurenermittlungsgruppe ist für den näheren Tatort zuständig, einen für den weiteren Tatort. Ja, aber er hat dann gesagt, ich gehe davon aus, dass es gemacht wurde mit den Reifenspuren, aber er konnte es mir auch nicht wirklich erklären, sondern das waren so zwei Punkte, wo ich mir einfach eine genauere Aussage gewünscht hätte. Ansonsten ist, glaube ich, eine endgültige Entscheidung, wie wir damit weiter umgehen, dann wird dann gefällt, wenn wir uns jetzt das einmal sacken lassen und vielleicht auch nochmal gemeinsam darüber sprechen. Ich schließe an der Stelle nicht aus, dass man dem Thema nochmal Raum gibt an der Stelle.
Herr Weinmann?
Ja, als Rechtsanwalt weiß ich auch aus der Erfahrung heraus, dass der schwierigste Beweis eben der Zeugenbeweis ist und oftmals, und das war auch heute so der Fall, dass es um wenige Minuten geht, differieren und die deswegen in der Gesamtdarstellung ein widersprüchliches Bild abgeben können. Und insofern ist natürlich dann auch jetzt rückblickend schwierig, hier den minutiösen, den chronologischen Ablauf aufzugreifen. Auch da haben wir heute beim Herrn Huber festgestellt, dass es eben viele Lücken noch gibt, was den Zeitablauf angeht. Nichtsdestotrotz, wir dürfen auch bei dem Bild, das heute dann gezeigt wurde, von der Theresienwiese nicht vergessen, dass am 25.04. eben auch das Maifest aufgebaut wurde in Heilbronn. Insofern allein durch den An- und Abfahrverkehr, auch bei dem Aufbau letztendlich für die Karusselle und für die ganzen Vergnügungsfahrgeschäfte, hier natürlich eine ordentliche Bewegung auf dem Marktplatz war, die allein schon auch durchaus die Situation haben verzerren können. Auch das muss man einfach bei der Bewertung der Zeugenaussagen berücksichtigen. Das mag nicht und soll auch nicht die Glaubwürdigkeit der Zeugenaussagen beeinflussen. Wir erleben es ja auch bei Verkehrsunfällen beispielsweise, dass 3-4 Leute direkt daneben standen und am Schluss haben sie 3-4 verschiedene Geschichten, wie der Verkehrsunfall sich ereignet hat. Das ist einfach üblich und das muss man dann auch berücksichtigen bei der Bewertung der Zeugenaussage. Insofern erkenne ich da zunächst mal keinen Widerspruch.
Herr Moser noch mit der zweiten, also ich will nur hinweisen auf die Zeit. Wir würden gern so in 10 Minuten circa das Gespräch beenden, wenn es keine ganz dringenden Fragen danach mehr gibt.
Nur zu diesem Komplex, oder?
Ganz kurz, es war die Rede davon, von einer Abfrage der Polizeifahrzeuge und ob es eine Liste gibt. Das ist zum Beispiel eine offene Frage, das müssen Sie ja in den Unterlagen haben von diesem Vorgang. Also diese Liste kann man ja nun wirklich nachgucken. Gibt es eingesetzte Polizeifahrzeuge, sowohl BEPO, also Göppinger Einheit, als auch und so weiter, und wo sie sich aufgehalten haben? Also solche Fragen sind doch nun simpel irgendwo nachzuklären. Jenseits von Funkzellenabfragen des Funkverkehrs der Polizei.
Das werden wir in die Akten, ich sage nochmal, die Aktenkenntnis werden wir uns holen. Das ist die Frage der Nummern, das ist die Frage, welche Fahrzeuge waren überhaupt im Einsatz. Und die weitere Frage war ja nochmal vorher, der erste Ausschuss hat ja kritisiert, dass die Absperrung nicht funktioniert hat. Ich will da bloß nochmal darauf hinweisen, alle Fahrzeuge sind aus welchen Gründen auch immer voll reingefahren. Und erst später hat man die kleine Absperrung sofort. Die große ganz erst später, das ist kritisiert worden vom ersten Untersuchungsausschuss und als nachmittags, wenn ich es richtig weiß, die Polizei in einer Reihe dann den gesamten Platz abgesucht hat und auch nichts gefunden hat, war die Kritik des Ausschusses, dass da in der Zwischenzeit schon sehr viele Fahrzeuge auf dem Platz rumgefahren sind, die da eigentlich nichts zu suchen hätten. Das können Sie ja im ersten Untersuchungsausschussbericht nachlesen. Das haben wir auch untersucht.
Dann Herr Moser mit Ihrer zweiten Frage zu Herrn Müller.
Zu Herrn Kapke, genau. Ist Ihnen eigentlich klar, wie viele Personen an diesem scheinbar wichtigen Gespräch in Eisenberg teilgenommen haben, wer diese Personen waren?
Es gibt zwei Aussagen dazu, ja. Die eine ist, es gibt ein Pflichtbild, da ist ja später der Herr Graupner identifiziert worden, deswegen die Frage, szenetypisch oder nicht szenetypisch.
Herr Graupner,
Tino Brandt, Kapke Rohleben, der ja was gesagt haben soll aufgrund der Aussage von Tino Brandt und Edda Schmidt.
Die Aussage Brandt und die Aussage Kapke ist, er, eine Person aus Chemnitz und Frau Schmidt.
Drei.
Bei dem Gespräch, es geht um das Gespräch.
Ja, bei dem Gespräch waren nach Kapke drei da, für mich auch sehr glaubwürdig. Und dann die Aussage von Tino Brandt relativ bald, wenn ich es richtig im Kopf habe, nach diesem Vorfall, in dem er zu diesem Gespräch, wie Kapke das heute noch geschildert hat, dazu gesetzt, dass Wohleben ihn angeherrscht habe, in dem Fall Graupner, wenn es war, dass er doch den Mund halten solle, er gefährdet nur die drei und so weiter. Diesen Bereich des Abseits hat Kapke nie erzählt, muss man sagen. Tino Brandt hat es gleich erzählt, relativ schnell, und hat auch die 5 Personen benannt. Alle 5 waren dort, ob sie jetzt beim Gespräch waren, ist die zweite Frage. Und die Aussage der Frau Schmidt, dass er nicht da war, weil er Geburtstag woanders gefeiert hat, die muss man mal nachlesen. Bestimmt, die stimmt nun auf jeden Fall überhaupt nicht, denn das war sein Geburtstag, wenn ich das heute richtig kapiert habe.
Ja, aber auch die Aussage Kapke weicht elementar von der Aussage Brandt ab.
Ja, zumindest an der Teilnahme und an der Frage Weiterführung des Gesprächs.
Möchte von den Obleuten?
Wie gehen Sie mit dem Widerspruch um? Man ist ein total wichtiges Gespräch, das wissen wir ja alle.
Ja.
Ja, jetzt sind Kapke im Wohlleben und Brandt raus.
Ja. Dann wären sie draußen, wir kriegen Wohlleben nicht und Brandt nicht. Wir werden versuchen, bei Brandt und bei anderen eben die Verfassungsschutzleute zu holen, damit die uns sagen, was ist denn da gemeldet worden. Aber beide bekommen wir nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das Verfahren, wo sie ein Aussageverweigerungsrecht bei uns haben, bis zum Abschluss unseres Untersuchungsausschusses erledigt ist. Vorher bekommen wir die nicht.
So, Herr Nübel mit einer letzten Frage.
Ganz kurz, Herr Drexler, nach den doch eher allgemeinen Ausführungen der drei Gruppen, wenn er doch nur die Frage zu den Kreuztreffern, der Bundesverfassungsausschuss hat sowohl Verbände des Bundesanwaltschafts als auch des BKA zum gleichen Phänomen vor Ihnen vernommen. Ist Ihnen bekannt, wie Ihr Pendant, nämlich der Vorsitzende Binninger, reagiert hat und für die Darstellung des BKA, der BKA-Beamten, dass man die Fragenummer nicht rekonstruieren kann?
Wir sehen das auch kritisch. Wahrscheinlich hat er es auch kritisch durch. Ich weiß es nicht. Wir werden uns mit dieser Sache nach den Vernehmungen, die wir jetzt hatten, ja nochmal im Ausschuss beschäftigen. Dazu spielt natürlich auch das Ergebnis. Wir im Gegensatz zu anderen erkundigen uns immer, was andere Untersuchungsausschüsse gemacht haben. Und da ist die Einschätzung des Untersuchungsausschusses bezüglich des BKAs natürlich eine wichtige Einschätzung, die wir auch bei unserer Einschätzung, was wir weiter mit den Kreuztreffern machen, zu Rate ziehen werden.
Gab es, das ist der Hintergrund der Frage, gab es eine Kommunikation zwischen Ihnen und...
Nee, wir sind vom Untersuchungsausschuss Berlin nie gefragt worden. Wir haben immer die Protokolle und andere Dinge des Untersuchungsausschusses in Berlin angefordert. Also auch die Vernehmungen.
Dann Herr Moser nochmal.
Herr Drexler, trifft es denn zu, dass Sie inzwischen mehrfach bei Intendanten der ARD sich über diese Dokumentation zum Fall Kiesewetter vom Frühjahr beschwert haben?
Ja. Ich habe mich bei einer beschwert, das war die Intendantin beim RBB mit Durchschlag.
Nicht wiederholt, nicht mehrfach?
Nee, wir haben einen Briefverkehr dauernd angefangen. Ich glaube, wir haben 3 Briefe hin und her geschickt. Aber nicht mehrfach, sondern wir haben über die Sachverhalte uns auseinandergesetzt.
Sind die öffentlich?
Nee. Sowohl vom RBB wie wir auch nicht. Ja, ist klar. Öffentlich hat es weder der RBB noch haben wir das gemacht.
Ja, trägt das was aus?
Wie bitte?
Ist das von Interesse?
Ich glaube
wenn
nicht.
Wenn Sie dreimal hin und her schreiben?
Die Haltung, der RBB ist andere Auffassung, nicht bin andere Auffassung. Das ist schon auch bekannt worden.
Also,
und ich musste keine Vorwürfe zurücknehmen. Weil das gar nicht mehr eingeklagt worden ist, weil meine Antwort schreiben.
Der ist auch sozusagen mit Zustimmung des Ausschusses.
Was?
Dieser Briefverkehr. Oder Sie,
ich habe den Briefverkehr dem Ausschuss immer wieder gesagt. Der Ausschuss hat nicht über meinen Briefverkehr darüber abgestimmt. Bisher gab es auch keinen Antrag, darüber abzustimmen.
Aber es ist im Untersuchungsauftrag gedeckt.
Was?
Der Briefverkehr.
Der wird nicht vom Briefverkehr, sondern ich habe eine Meinung geäußert, die ich gegenüber einer öffentlichen Anstalt vertreten habe. Und die Meinung ist Ausfluss dessen, was wir untersucht haben. Und ich sehe die Untersuchungsergebnisse so und bin halt der Meinung, die haben in den Film relativ wenig Einfluss genommen. Und der RBB ist der Auffassung, dass sie einen Film gemacht haben, nicht über die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses, sondern wie sie die Sache sehen. Das ist der Unterschied, gravierende Unterschied zwischen uns beiden gewesen. Aber die Briefverkehr weder vom RBB noch von uns ist öffentlich gemacht worden. Haben wir auch nie, trotz Anforderungen der Öffentlichkeit, gegeben.
Also, liebe Kollegen, angesichts der Zeit beenden wir jetzt nun das Pressekonferenz.